Ja, ihr Lieben, auch ich grüße euch ganz herzlich heute an diesem Sonntag. Und eben in der Begrüßung, in der Moderation erklang ja schon das Thema und die, die letzte Woche da waren, wissen, um was es geht. Eine dreiteilige Predigtreihe zum Thema Zeitpunkte. Zeitpunkte oder Zeitphasen, die uns alle betreffen, und mit denen wir umgehen müssen in unserem Leben. Schönes und Schweres, wir alle sind betroffen von dieser Predigtreihe, von diesen Themen. Und wir haben es eben schon gehört, letzte Woche, also am 11. August, ging es um heute. Da haben wir uns vor Augen geführt, dass wir im Heute leben sollen, dass wir eingeladen sind, im Heute zu leben, nicht zu sehr in der Vergangenheit, nicht zu sehr in der Zukunft. Und wir haben uns das vor Augen geführt mit der Geschichte von Israel und dem Manna. Sie sollten für heute sammeln und nicht horten für die nächsten Tage. Heute war das Thema des letzten Sonntags. Nächste Woche reden wir über morgen und heute reden wir über gestern. Das ist ein bisschen kompliziert, aber Sie sind ja pfiffig, ihr seid ja klug und könnt das mitverfolgen. Heute geht es um gestern. Nun kann man sagen, wozu eigentlich? Ne? Wir sollen doch im Heute leben. Das haben wir ja in der letzten Woche bedacht. Darüber haben wir ja nachgedacht, dass wir im Heute, in der Gegenwart leben sollen. Warum eigentlich eine Predigt über gestern? Über die Geschichte? Über deine Geschichte? Über deine Lebensgeschichte? Über deine Biografie? Ist ganz einfach. Das, was wir heute leben, wie wir uns heute entscheiden, was wir heute fühlen und denken, hat viel mit dem zu tun, was früher war. Hat viel mit dem zu tun, wie wir geprägt worden sind, mit den Erfahrungen, das, was uns glücklich gemacht hat, das, was uns bekümmert hat. Diese Dinge von früher aus deiner Lebensgeschichte spielen in dein Heute hinein. Es ist nicht so, dass einfach das, was wir tun, eine Summe ist aus unserer Vergangenheit. Man kann auch nicht sagen, ja, ich verhalte mich eben so doof, weil ich eben so eine schlechte Kindheit hatte. Das geht so nicht einfach. Wir können auch neue Entscheidungen treffen in der Gegenwart. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, unsere Erfahrungen in der Geschichte, deine Erfahrungen in deiner Biografie haben dich geprägt, haben Spuren hinterlassen, teilweise Narben, und prägen auch dein Heute. Und darum macht es Sinn, über deine Lebensgeschichte nachzudenken, deine Biografie und vor allem, was hat Gott eigentlich damit zu tun, mit deiner Geschichte, mit deiner Biografie. Darum geht es heute. Ja, wenn du auf deine Lebensgeschichte zurückblickst, teilweise ist sie 16, 17, 18 Jahre alt, Ben oder die anderen Teens, die hier sind, hier sind aber auch schon Menschen, die sind 20 oder 80 oder 90. Ihr habt unterschiedliche lange Lebensjahre hinter euch. Wenn ihr erzählen könntet, was würdet ihr über eure Biografie erzählen? Was macht eure Lebensgeschichte aus? Was hat dich in deinem Leben geprägt? Zum Guten wie zu Schwerem? Wenn man in die Lebensgeschichte guckt, wenn man in seine Biografie guckt, dann immer in zwei Richtungen. Was war das Schöne, das Beglückende, das, was meinem Leben Qualität gegeben hat, das, was mich wirklich bereichert hat, das Schöne, das Gute, aber eben auch das Schwere, das, was Kummer bereitet hat, was Narben hinterlassen hat, auch das ist ja da. Und ich lade euch ein, in diese beiden Perspektiven heute hineinzugucken, was euer Leben betrifft, in das Gute und Schöne, aber auch das Schwere, den Mut zu haben, das Schwere auch anzuschauen, im Angesicht Gottes natürlich. Aber zunächst starten wir mit dem Schönen, Beglückenden deines Lebens. Ich hoffe, dass jeder von euch sagen kann, ja, in meinem Leben gab es Schönes, in meinem Leben gab es Dinge, die mich froh gemacht haben, die mich glücklich gemacht haben. Und ich mache jetzt etwas, was ich noch nie gemacht habe in einer Predigt, was ich selber auch nicht mag, aber ich mache es jetzt mal. Und zwar ein ganz kurzes Gespräch mit eurem Nachbarn, wenn ihr möchtet, ganz kurz zur Frage, was war schön in meinem Leben? Was hat mich glücklich gemacht? Was hat dich glücklich gemacht in meinem Leben? Was war schön? Ganz kurz mit dem Nachbarn, wenn ihr möchtet. Was war schön? Was hat dich beglückt? Bin ich drauf? Ich bin drauf, danke. Nein, genau, der Geräuschpegel zeigt, ihr konntet viel Gutes und Schönes erzählen aus eurem Leben und das ist gut. Und es ist, ich sage euch, es ist wichtig. Es ist wichtig, immer wieder diese schönen und guten Dinge sich vor Augen zu führen. Achtsam zu sein. Wir haben in der letzten Woche über Achtsamkeit gesprochen und ich lade euch ein, achtsam in eure Biografie zu gucken und zu schauen, was war schön, was hat mich bereichert, was hat mich beglückt, dass man sich Zeit nimmt, dass man dankbar dafür ist, dass man sich es genau anschaut und nicht einfach so über das Leben hinweggeht. Denn Achtsamkeit führt zur Dankbarkeit und zur Zufriedenheit, ja, dann wird man dankbar und zufrieden und kann vielleicht auch mit mehr Mut und Hoffnung leben. Ich mache euch Mut, schaut euch das Schöne an, immer mal wieder. Was war schön und gut? Ein paar Beispiele. Vielleicht waren es Erfahrungen mit deinen Eltern oder Großeltern. Vielleicht bist du gerne aufgewachsen in deinem Heimatdorf und verbindest mit dem Heimatdorf viele Gebräuche. Vielleicht warst du gerne in der Schule. Was waren deine Lieblingsfächer? Wofür hast du Leidenschaft entwickelt und Interesse in dieser Zeit? Vielleicht hast du leidenschaftlich dein Studium aufgenommen, deine Berufsausbildung und arbeitest auch heute noch gern in diesem Beruf. Welche Freunde hast du in deinem Leben gehabt? Wie haben sie dein Leben bereichert? Vielleicht denkst du an deinen ersten Kuss, zum ersten Mal verliebt sein. Vielleicht denkst du an die Partnerin, an den Partner, der dir jetzt an die Seite gestellt ist. Für welche Musik konntest du dich begeistern? Welche Bücher haben dich geprägt? Welche Hobbys hast du entwickelt, die du vielleicht heute noch ausübst? Was isst du besonders gern? Was genießt du? Von welchen Tieren bist du entzückt? Was an der Schöpfung hat dich verzaubert? Vielleicht ja noch bis heute. Und auch, wer hat dir Gott nahegebracht? Welche Gemeindeerfahrungen, welche Glaubenserfahrungen hast du gemacht? Vielleicht sogar schon in der Jugendzeit, in der Kindheit. Vielleicht könntest du noch ganz andere Dinge aufzählen, wenn du genau, wenn du achtsam auf deine Biografie schaust und das Gute in den Blick nimmst. Aber die Achtsamkeit ist nur das eine. Die Bibel bringt noch einen anderen Ton, einen anderen Aspekt in diese Frage hinein. Wir haben ihn zu Beginn des Gottesdienstes gehört und wir haben ihn auch gesungen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Bibel ist überzeugt, alle gute Gabe kommt von Gott. Gott ist ein leidenschaftlicher Liebhaber, ein leidenschaftlicher Gabengeber. Gott schenkt gern. Und darum dürfen wir und sollen wir die guten Gaben aus seiner Hand nehmen. Wir singen im Martin-Luther-Haus an Erntedank immer, wir pflügen und wir streuen, ne? Genau, so wie Odo Fröhliche immer an Weihnachten. Das sind so Traditionen. Und da heißt es in dem Refrain, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Und ich lade euch ein, eure positiven Lebenserfahrungen, eure positiven Dinge in eurer Biografie von Gott her zu sehen und zu sehen, wie Gott euch in eurem Leben beschenkt hat. Und es nicht zu vergessen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir es in unserem Kopf behalten, dass wir uns daran erinnern können. Das war in der Geschichte Israels ein wichtiger Punkt. Als die Israeliten durch den Jordan gezogen sind, hat Mose gesagt, stellt eine, baut hier eine Steinpyramide auf. Und da haben die Israeliten gefragt, wozu eine Steinpyramide hier am Jordan? Und da hat Mose gesagt, wenn eure Kinder euch fragen, warum diese Steinpyramide, dann sollt ihr sagen, das ist ein Denkmal. Ein Denkmal für die Güte Gottes, dass er uns hier hindurchgebracht hat. Wir wollen und sollen es nicht vergessen, das Gute, das Gott tut. Und diesen Gedanken, den finde ich wichtig. Das Gute, das Gott tut, dass wir das nicht vergessen. Ich selbst bin kein Tagebuchschreiber, aber ich habe mir vorgenommen, oder nicht nur vorgenommen, ich tue das so, dass ich die besonderen Erfahrungen, die ich mit Gott mache, die besonderen Gaben, die ich erlebe, die schreibe ich mir auf in ein geistliches Tagebuch. Und am Silvestervormittag nehme ich mir dieses Tagebuch, schaue es mir an und halte mir vor Augen, wie Gott mich beschenkt hat in diesem zurückliegenden Jahr. Und das ist großartig, eine großartige Möglichkeit. Vielleicht ist es nicht deine Möglichkeit, aber auch du bist eingeladen, nicht zu vergessen, sondern es in dein Herz zu schreiben, das Gute, das Gott dir getan hat. Aber es gibt natürlich auch das andere, das Zweite. Und dazu will ich jetzt ein paar Dinge sagen. Es gibt das Schwere und das Belastende deines Lebens. Du selbst weißt am besten, was es in deinem Leben ist. Es kann der Verlust eines Menschen sein, eine Erkrankung, die das Leben beschwert, Verlust von Beziehungen, von Freundschaften, Partnerschaften zerbrechen, Misshandlung in der Kindheit, Missbrauch in der Kindheit, Schulden. Man weiß nicht, wie man klarkommen soll. Es gibt viel Bedrückendes in unserem Leben. Und du weißt am besten, welche Narben du davongetragen hast durch das, was du erleben musstest. Und die Frage ist, wie kann man mit diesen Dingen umgehen? Und das, was meistens oder was viele Menschen praktizieren, ist, dass man es verdrängt, weil es natürlich immer wieder wehtut, wenn man Narben berührt, dann schmerzt das und man möchte keine Schmerzen, darum versucht man es zu verdrängen, darum versucht man sich nicht damit auseinanderzusetzen, aber dadurch können Dinge nicht wirklich heilen und ich bin skeptisch, wenn es heißt, Zeit heilt alle Wunden oder es muss nur Gras über die Sache wachsen. Ich glaube, Wunden müssen anders heilen als durch die Zeit. Und darum ist die bessere Möglichkeit, sich diesen schweren Dingen, sich diesen Narben, sich diesen Verletzungen auszusetzen. Auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es viel Mühe kostet. Aber nur so kann man auch Dinge wirklich hinter sich lassen. Nur so kann man auch Dinge wirklich verarbeiten. Nur so kann man auch wirklich neu in der Gegenwart und in der Zukunft leben. Und darum mache ich dazu Mut. Wir wollen uns eine Geschichte anschauen, die wir eben in der Lesung gehört haben und die rein zufällig der Predigtext auch für den heutigen Sonntag ist. Aus Lukas 13, wir haben die Geschichte eben schon gehört. Es geht um eine Frau, die hat eine problematische Biografie. Sie ist seit 18 Jahren krank, sie ist verkrümmt und sie kann sich nicht aufrichten. Seit 18 Jahren. Wir wissen nicht, wie alt diese Frau war. Wenn sie erst 19 war, kannte sie es nicht anders. Ist sie aber schon 40 oder 50, dann kannte sie auch noch das andere Leben, gesund zu sein, Leben mit Qualität zu haben. Diese Frau geht verkrümmt durchs Leben und das sind nicht nur körperliche Schmerzen. Diese Frau ist zutiefst psychisch belastet. Denn stellt euch das vor, wenn man nur verkrümmt durchs Leben gehen kann, was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie ihr Gesicht nicht in die Sonne halten kann. Es bedeutet, dass sie die Sterne nicht zählen kann, dass sie die Vögel nicht beobachten kann, dass sie nicht Menschen anlächeln kann und von ihnen angelächelt wird, dass sie nicht leidenschaftlich küssen kann, nicht über die Weite des Meeres staunen oder die Berge bewundern. Das geht schon alles auch irgendwie, aber nur mit großer Mühe, mit großer Not. Und darum ist diese Frau ist nur auf sich und ihr Umfeld begrenzt, sie kann nur nach unten gucken, ständig. Das führt zur Verzweiflung, das führt zur Depression. Diese Frau hat mehr zu tragen als nur ihre körperliche Not. Das ist ihre Geschichte. Aber diese Frau hat die Ahnung, wo es Hilfe geben könnte. Sie sucht die Synagoge auf. Sie hat die Ahnung, dort ist Gott zu treffen. Und vielleicht kann in der Begegnung mit Gott, kann ich mit diesem verkrümmten Rücken leben. Vielleicht gibt mir das Kraft. Und dann kommt sie in die Synagoge und begegnet Jesus von Nazareth. Vielleicht hatte sie von ihm gehört. Jesus redet anders über Gott, als man es gewohnt war. Jesus begegnet den Menschen anders. Jesus ist zugewandt und barmherzig und großzügig und gütig. Und ihm begegnet sie. Und dann heißt es im Text, und er hatte Mitleid mit ihr. Dann steht da aber etwas, was irritiert, nämlich, habe ich mich schon über Jesus geärgert, er ruft sie zu sich. Ja? Warum geht er nicht hin? Das ist doch für die Frau aufwendig, ne? Erstmal zu gucken, wo ist er, und dann muss sie sich auf den Weg machen. Wenn diese Frau schon eine große Behinderung hat, warum geht Jesus nicht selbst hin? Das war bei Bartimäus auch so, ne? Ein Blinder am Wegesrand und Jesus sagt, ruft ihn her. Ne? Jesus kann doch selbst hingehen. Nein, Jesus möchte, dass der Kranke selbst entscheidet, möchte ich den Weg zu Jesus gehen? Möchte ich mich auf den Weg machen, Jesus zu begegnen? Und dann ist es so, die Begegnung, die Frau begegnet Jesus und er legt die Hände auf sie und er segnet sie und die Probleme sind weg. Ja? Sie kann sich aufrichten, sie kann nach oben gucken, nach rechts, nach links, nach hinten. Und sie lobt Gott und sie preist ihn. Die Wunden ihrer Vergangenheit, die Wunden ihrer Biografie sind weg, wie weggeblasen. Und ein Happy End, ich finde diese Happy Ends immer toll. Das ist immer eine wunderbare Sache. Und damit können wir jetzt auch die Predigt beenden mit diesem Happy End. Jesus hat sie auf einen Schlag gesund gemacht. Amen. Einige haben Amen gesagt oder sogar applaudiert, aber man kann ja nicht ernsthaft so die Predigt beenden. Denn das, was diese Frau erlebt, ist doch nicht unsere Erfahrung. Wir erleben es doch in der Regel nicht so, dass wir ins Gebet gehen oder in einen Gottesdienst gehen und dann beten wir und hören ein Bibelwort und zack, sind die Probleme gelöst. Das ist doch in der Regel nicht unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung ist, dass es oft ein Prozess ist, der länger dauert und dass Gebet und Bibel und Glaube da eine Rolle spielen, aber eben auch viele andere Ressourcen. Aber so plötzlich, das ist oft nicht unsere Realität, darum konnte ich auch da die Predigt so nicht beenden. Nein, die Botschaft dieser Geschichte ist nicht, es gibt schnelle Lösungen für Leute, die religiös sind, sondern die Botschaft dieser Geschichte ist, in der Begegnung mit Jesus Christus ist Heilung und Veränderung möglich. Wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, dann werden wir in die Lage versetzt, Vergebung zu gewähren und Vergebung zu empfangen. Wenn wir diesem Gott begegnen, dann kann sich etwas verändern. Dann können Narben wirklich heilen. Aber oft, und das wissen wir aus unserem Leben, oft ist das eben ein Prozess. Ja, es kann gelingen, dass es einen Bibelvers gibt und Menschen werden schlagartig frei. Dass es ein Gebet gibt und Menschen heilen innerlich und auch äußerlich. Das gibt es natürlich. Aber oft ist es so, dass es ein Prozess ist, dass wir Zeit brauchen, dass wir Freunde brauchen, dass wir Seelsorge brauchen, manchmal sogar eine Therapeutin, einen Therapeut. Und dann können sich Dinge lösen. Schnelle Lösungen werden uns nicht versprochen, auch nicht in dieser Geschichte. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Heute ging es um das Gestern. Und ich denke, ihr habt gemerkt, wir alle haben gemerkt, dass unser Gestern, unsere Biografie hineinreicht in unsere Gegenwart. Und ich mache euch Mut, achtsam mit eurer Biografie umzugehen. Das Schöne zu feiern, Gott zu danken, es nicht zu vergessen und Mut zu haben, die Wunden anzuschauen. Mut zu haben, mit Freunden, mit einem Seelsorger, mit wem auch immer, sich die Wunden anzugucken, nochmal Gespräche zu führen, auf Menschen zuzugehen. Dazu mache ich euch Mut. Es kann euer Leben heute verändern. In der nächsten Woche, das ist dann der Abschluss meiner Mini-Predigtreihe, geht es um morgen, um die Zukunft. Und ich werde die Frage stellen, gibt es eine Zukunft für uns und für unsere Kinder? Können wir wirklich Hoffnung haben? Und Christen sind ja vorschnell dabei, dann gleich vom Himmel zu sprechen und vom ewigen Leben. Das werde ich nicht tun. Ich werde die Frage stellen, gibt es für unser Leben hier und heute und für unsere Erde, für unsere Welt, für unsere Kinder Hoffnung? Gibt es einen Morgen? Gibt es eine Zukunft? Herzliche Einladung. Und jetzt kommt das Richtige.